Nahum. Was kennst du über Nahum? Wann hatte er gewirkt? Wer war er? Nun, Geschwister, wenn ihr keine Antwort darauf habt, wenn ihr nicht wisst, wer er war, ich weiß es auch nicht. Letztendlich ist über diesen Propheten nicht viel bekannt. Sein Name, die Bedeutung seines Namens, die dürfte uns aber bekannt sein. Was bedeutet Nahum? Trost, Tröstung. Und so sehen wir gleich im ersten Vers Nahum von Elkosch. So stellt er sich vor. Elkosch, ein Ort, nun, den man bis heute nicht zuordnen kann. Wo war Elkosch? War das im Südreich Israels? War das vielleicht in den Bezirk des Galiläa, wo auch die Stadt Kapernaum dazugehört? Kapernaum heißt so viel wie Ort des Nahums. Vielleicht stammt er aus dieser Gegend. Nun, das ist nicht so wichtig, wenn hiervon auch uns nichts erwähnt wird. Wichtig ist eher die Botschaft, die Gott den Propheten gegeben hat. Er ist unangefochten der Verfasser dieses Buches. Und so lesen wir in diesem Buch von einer kraftvollen, klaren, dichterischen Sprache. Das Buch ist in einer Dichtform geschrieben, welches durch die Übersetzung für uns nicht zu erkennen ist. Was war denn die Botschaft des Nahum? Welche Botschaft hatte er gerichtet? Hatte er an das Südreich eine Botschaft gehabt, an das Nordreich? Untergang Ninives. Jona hatte das doch schon einmal verkündigt. Und so sehen wir, dass Gott einen zweiten Propheten beauftragt, der auch die Botschaft an Ninive richtet und deren Untergang predigt. Er ist sozusagen das Gegenstück zu Jona. Jona, der predigte kurz, und die Bewohner Ninives hörten die Predigt Jonas, taten Buße, und Gott verschonte diese Stadt. Doch es blieb nicht dauerhaft dabei. Sie blieben nicht bei Gott, sondern sie wichen wieder ab. Und könnte meinen, wie kann das geschehen, dass ein Volk von Gott abweicht? Sehen wir uns mal unsere Zeit an. Wie viele Generationen, die vor uns Gott gedient haben, wie viele von ihnen dienen heute Gott? 150 Jahre dauerte es, bis Gott den zweiten Propheten beauftragte. In dieser Zeit verlor eine Generation nach der anderen wieder die Gottesfurcht. Und so sehen wir es auch in unserem Land. Das, was früher mal die erste Generation gelebt hatte, mit Gott gewandelt ist, vernachlässigte die zweite. Und erst recht ist es bei der dritten Generation völlig verloren gegangen. So sehen wir die Botschaft des Nahums über das Gericht der Stadt Ninive, die unabwendbar war, die Zerstörung Ninives und damit auch der Großmacht Assyrien. Assyrien, welches von den Namen Assur, den Kriegsgott, stammt. Die Assyrer, sie glaubten an die Kriegsgötter. Jonas Botschaft betont die Barmherzigkeit Gottes. Gott zeigt uns im Buch Jona, wie barmherzig er ist, auch einem Heidenvolk gegenüber. Doch Nahums Botschaft stellt Gottes Gerechtigkeit und seinen Zorn im Vordergrund. Und dabei richtet der Prophet seinen Blick nur auf die Feinde Gottes. In keinem Wort werden die Sünden Israels erwähnt. Er ist einer von sechs Büchern der kleinen Propheten, die keine näheren Angaben zu der Zeit machen, zu der er gewirkt hatte. Er, Nahum, welches zu den 12 Prophetenbüchern zählt, nennt uns nicht, wann seine Wirkungszeit war. Und doch kann der aufmerksame Leser erkennen, in welcher Zeit der Prophet gewirkt hat. Denn er nennt uns Anhaltspunkte. Eine Zeit, die herausragend war. Und zwar nennt er eine Zeit, wo die Stadt Nuamon, das ist eine bedeutende Stadt zu jener Zeit gewesen von der Großmacht Ägyptens, die von den Assyrern erobert und völlig vernichtet wurde. Und nun schaut der Prophet auf diese Zeit zurück, wo schon die Zerstörung vorhanden war. Und so wissen wir, Nahums Wirkungszeit wird wohl ab dieser Zeit gewesen sein. Wir lesen es in Kapitel 3, Vers 8. Da prophezeit der Assur, dass ihnen das gleiche Schicksal ereilen wird wie der Stadt Nuamon. Meinst du, du seist besser als die Stadt Nuamons? Und dann nennt uns der Prophet durch seine Gerichtsbotschaft, durch seine Prophezeiung einen weiteren Zeitpunkt, nämlich die Zerstörung Ninives. Und damit haben wir zwei Zeitpunkte, wo wir feststellen können, in dieser Zeit wird der Prophet gewirkt haben. Die Zerstörung der Stadt Nuamons im Jahr 663 vor Christus und dann die Zerstörung der Stadt Ninive, die 612 vor Christus letzten Endes eingetreten ist. In diesem Zeitraum wird er gewirkt haben. Wenn wir uns das Buch näher betrachten, dann dürfen wir uns die Frage stellen, wer steht denn wirklich über die Mächte dieser Welt? Wenn wir uns all die Weltmächte betrachten, Ägypten als Weltmacht, die von den Assyrern besiegt wurde und nun Assyrer als alleinige Weltmacht dastand. Am Ende, so können wir die Feststellung machen, wenn wir das Buch Nahum betrachten, Gott steht über alles. Wir lesen es im ersten Kapitel, im zweiten Vers. Der Herr ist ein eifersüchtiger und rächender Gott. Ja, ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Und Vers 3, der Herr ist geduldig und von großer Kraft. Er lässt niemand ungestraft. Er ist der Herr. Das Buch beginnt nicht mit der Stadt Ninive. Es beginnt mit Gott. Er ist der Herrscher über die Meere, Flüsse und Berge, ja über die ganze Erde, so lesen wir es im vierten Vers. Kein Weltreich ist außerhalb seiner Kontrolle. Für die Feinde ist er ein Richter, für sein Volk eine Zufluchtsstätte. Ninive gehört zu den ältesten Städten jener Zeit. Weiß jemand, von wem diese Stadt gegründet wurde? Ein Nachkomme Noahs. Es wird uns in 1. Buch Mose Kapitel 10 erwähnt. Und zwar im 8. Vers, da wird uns gesagt, Kusch zeugte den Nimrod. Und jetzt wird in diesem Buch näher auf Nimrod eingegangen. Der fing an, ein Mächtiger auf der Erde zu sein. Und er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Reichs war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Land China. Und von diesem Land kam er nach Assur und baute Ninive. So eine lange Geschichte hat diese Stadt. Sie war berüchtigt für ihre Grausamkeit. Das Volk war voller Gewalttaten. Und Assyrien mit der Hauptstadt Ninive war das mächtigste Volk jener Zeit. Ihre Machtausdehnung, sie reichte bis nach Ägypten. Sie lösten Ägypten als Weltmacht ab. Darüber hinaus eroberten sie das Nordreich und machten es völlig zunichte, löschten das Nordreich Israels völlig aus und belagerten die Stadt Jerusalem. Und nur durch ein Wunder Gottes wurde diese Stadt Jerusalem bewahrt. Ninive, sie war auf den Höhepunkt der Macht. Diese Stadt war mit herrlichen Palästen, Wasserleitungen, Prachtbauten ausgestattet. Und noch etwas Besonderes hatte diese Stadt gehabt, was das Volk so stolz machte. Die dicke Mauer. Und diese, oder hohe Mauer, sie war tatsächlich dick, denn sie war so breit, dass drei Pferdewagen parallel zueinander darauf fahren konnten. Und noch etwas Besonderes hatte diese Mauer gehabt. Sie hatte Wassergräben gehabt. Zwischen jeder Mauer war noch ein Wassergraben. Insgesamt waren es drei Mauern hintereinander. Und wenn jetzt ein feindliches Heer kommen würde, angenommen, die würden die erste dicke Mauer überwinden. Danach ein Wassergraben, wieder eine Mauer, wieder ein Wassergraben, wieder eine Mauer. Das Volk, es war sich so sicher, da kommt keiner mehr rein. Wir sind sicher und unbezwingbar. Keine menschliche Macht konnte die Assyrer für ihr Handeln zur Rechenschaft ziehen. Alle mussten nur tatenlos zusehen. Alle waren am Ende froh, als sie ihre Macht verlor, als Gott sie eroberte, sie richtete und Ninive zerstört wurde. Wann wurde Ninive wieder aufgebaut? Niemals. Die Stadt blieb den Erdboden gleich. Nur noch ein paar Büsche, der Wind über eine Steppe, der darüber wehte, über eine Stadt, die voller Menschen war. Man berichtet, als Alexander der Große dort vorbeizog, sah er nichts als nur Steppe und eine Landschaft, die völlig verwüstet war. Warum? Warum kann denn keine menschliche Macht gegen Gott bestehen? Eine einfache Frage. Warum nicht? Ja, weil Gott mächtiger ist. Es gibt niemanden, der so groß ist wie Gott. Ninive kannte eine Zeit der Erweckung, doch die Reue war nicht von langer Dauer. Sie wichen wieder ab und kehrten zurück zur Bosheit und Hochmut. Und das führte sie ins Gericht. Gott setzte ihren Hochmut Grenzen. Sie waren erbitterte Feinde des Volkes Gottes. Sie wollten das Volk Gottes ausrotten. Als sie das Nordreich eingenommen hatten, war es Sanherib, der Jerusalem belagerte. Was hatte er da gemacht? Er hatte gegen Gott gespottet. Wer ist denn Gott, vor dem, auf den du dich verlässt? So sagte er zu Hiskia. Und doch müssen wir feststellen, hatte er keine Macht gehabt. Und so lesen wir im Kapitel 1, Vers 11 von Nahum über den Bösewicht, über den boshaften Ratgeber. Den von dir ist der boshafte Ratgeber ausgegangen, der Böses gegen den Herrn plante. Die Schlachterübersetzung nennt hier die Wortbedeutung Belials Ratgeber. Belial heißt so viel wie der Arge, der Bösewicht, welches für Sanherib stehen könnte, aber auch für die böse, finstere Macht, für Satan oder auch für den Antichrist, wie ihn Apostel Paulus an die zweite Thessalonicher gerichtet erwähnt. Eben das Böse. Doch Gott ist größer. Keine menschliche Macht kann bestehen. Gott ist der Mittelpunkt dieses Buches, der gesamten Weissagung. Gott offenbart seine Macht, seinen Zorn, aber auch seine Güte seinem Volk gegenüber. Assyrien ist nicht Herr der Geschichte, sondern Gott allein. Die Weltmacht, die Israel vernichtete und Jerusalem bedrohte, wurde selbst gerichtet. Und Gott ist der Gott, der große, majestätische Gott. Und so lesen wir im ersten Kapitel in den Versen 2 bis 8 von der großen Majestät Gottes. Das erste Kapitel ist in Form eines alphabetischen Reimforms geschaffen, ähnlich wie wir es auch bei den Psalmen finden. Jeder Satz wird mit Gottes Größe und Herrschaft unterstrichen, der keine Weltmacht gegenüber bestehen kann. So ist es Gott, der Reiche einsetzt und auch absetzt. Kein Mensch kann Gottes Pläne zunichte machen, Gottes Pläne verhindern. Selbst große, mächtige Reiche können plötzlich in sich zusammenbrechen, wenn Gott sich gegen sie stellt. Das ist die Botschaft des Buches Nahums. Und so ist es Gott, der oft unerwartet auf wunderbare Weise wirkt. Gott duldet keine Grausamkeit dauerhaft. Er ist langsam zum Zorn. Das hatte Jona schon erkannt. Und wir lesen davon. Er ist barmherzig, ja, das schon. Aber er ist auch gerecht und auch ein Richter. Die Botschaft, die Nahum gebracht hatte, mit der Gerichtsbotschaft an Ninive, die hätte vermutlich Jona lieber gebracht. Doch stattdessen war es Nahum, der dieses Gericht verkündete. Ninive hatte Gnade erfahren, doch diese nicht am Ende angenommen, sich wieder abgewendet, die Gnade verachtet. Und deshalb war dann die Strafe und die Schuld, die sie auf sich geladen haben, umso größer. So ist es nicht verwunderlich, dass Jesus in Matthäus 23 das siebenfache Wehruf gegen die geistlichen Führer des Volkes Israels ausruft, weil er die Gnade, die auf die Welt kam, von ihnen verworfen wurde. Und so sehen wir, man hat eine große Verantwortung, wenn man die Gnade Jesu Christi in seinem Leben erfahren hat und sie wieder ablehnt, sich von ihr wieder wendet. Keine Weltmacht, kein Reichtum, keine Größe besteht vor Gott. Gott ist es, der am Ende seinen herrlichen Namen verherrlicht. Und er verhöhnt am Ende den assyrischen König mit einer Gerichtsbotschaft. Wir lesen es im letzten Vers des Buches, Nahum Kapitel 3, Vers 19. Niemand wird deinen Schaden lindern und deine Wunde wird unheilbar sein. Alle, die das von dir hören, werden über dich in die Hände klatschen. So wird es dir gehen. Wie führt Gott denn sein Gericht über die Mächtigen dieser Erde? Braucht er uns Menschen dafür? Ist er von uns abhängig? Muss er sich so sehr abmühen? Eins können wir sagen, Gottes Gerichte, sie treffen zu seiner, zur rechten Zeit ein. Er hat Geduld. Es ist kein Verzug, wie es manche achten. Es ist seine große Liebe und Barmherzigkeit, wieso er das Gericht aufschiebt. So schreibt es Petrus in seinem Brief. Es ist sehr bedeutsam, die Botschaft, die Nahum uns hier niederschreibt. Wenn wir sie so lesen, in aller Einzelheit beschreibt er, wie Gott das Gericht ausführen wird. Und am Ende hat sich alles, bis in alle Einzelheiten, die der Prophet beschreibt, erfüllt. Diese uneinnehmbare, scheinbar uneinnehmbare Stadt mit mehreren gewaltigen Mauerringen, zwischen jeder Mauer ein breiter Wassergraben. Und die Mauern so dick und stark, dass sie niemand überwinden kann. Wie sollte da ein feindliches Heer das überwinden? Und es hat sich eine Allianz gebildet. Die Meder, Perser, die Babylonier, sie alle wollten Assyrien bezwingen. Doch gegen diese Mauer kam niemand an. Die Eroberung, sie schien unmöglich. Und das machte die Einwohner dieser Stadt umso selbstsicherer, hochmütig und voller Selbstvertrauen. Viele von uns können uns an den 9. November 1989 sehr gut erinnern. Ich für meinen Teil kann mich gut daran erinnern, wie ich dann am Radiogerät saß und die Geschehnisse dieser Zeit verfolgte. Damals ging durch Deutschland auch eine dicke Mauer, die beide Reiche voneinander trennte. Es war die schwer bewachteste Mauer jemals in der Menschheitsgeschichte, wo viele tausende Soldaten, Grenzsoldaten, diese Mauer bewachten. Unüberwindbar. Derjenige, der versuchte, diese Mauer zu überwinden, musste es mit seinem Leben bezahlen. Hinter dieser Mauer standen nicht nur Grenzsoldaten, sondern auch die Mächtigen des Landes. Und einer von ihnen sagte, die Mauer, die steht noch 100 Jahre. Hinter dieser Mauer stand auch eine Weltmacht, die Sowjetunion, mit Millionen von Soldaten, mit einem ganzen Arsenal an Atomwaffen. Und wenn da jemand versucht hätte, diese Mauer zu zerstören, dann würde man es mit dieser Weltmacht zu tun haben. Doch wie zerfiel diese Mauer? Durch einen Krieg? Eher durch Gottes Führung. Eine missverständliche Änderung der Reiseregeln, die veröffentlicht wurde, führte dazu, dass Tausende von Menschen zur Mauer strömten und sagten, wir haben gehört, wir dürfen die Mauer passieren. Und die Grenzsoldaten, die diese Mauer bewachten, sie wollten sie wie immer mit aller Macht bewachen. Aber sie wussten nicht mehr ein und aus und so öffneten sie die Tore der Mauer. Die Menschen strömten zu Tausenden voller Freude und Jubel. Und in dieser selben Nacht waren es Tausende von Menschen, die anfingen mit Hammer und Meißel diese Mauer abzutragen. Sie fiel über Nacht durch ein Eingreifen Gottes. Diese große Weltmacht, die Sowjetunion, sie fiel kurz darauf auch. Nicht durch einen Feind von außen, sondern von innen. Wir dürfen doch wissen, hinter all dem war doch Gott, der alles, ohne dass ein Schuss fiel, so geführt und geleitet hatte. Eine Mauer, die fiel. Und so ähnlich war es mit Ninive. Und genauso hatte es der Prophet Nahum vorhergesagt. Ninives Mauer fiel durch einen Regen. Was können denn schon Wassertropfen ausmachen? Wir wissen, vor 5 Jahren hier in Nordrhein-Westfalen war es auch ein Regen, ein heftiger Regen, der eine Sturmflut auslöste, über 100 Menschenleben auslöschte, Tausende von Menschen ihre Häuser verloren, weil diese Flut alles unterspülte, alles wegriss. Und genauso war es auch mit der Stadt Ninive. Es fiel ein mächtiger Regen, der eine Flut auslöste und diese mächtigen Mauern unterspülte, sie wie nichts wegschaffte. Und dann hatten die Feinde dieser Stadt auch ein leichtes Spiel gehabt. Für die feindlichen Heere wurde es geöffnet. Und genau das hatte der Prophet vorhergesagt. Lass uns mal Nahum Kapitel 1, Vers 8 gemeinsam lesen. Er lässt die Flut alles überschwemmen und macht mit ihrem Ort ein Ende. Und seine Feinde verfolgt er mit Finsternis. Kapitel 2, Vers 7. Aber die Tore an den Flüssen werden geöffnet und der Palast wird untergehen. Er beschreibt in seinem Buch, der Prophet Nahum, sehr anschaulich, wie alles vonstatten gehen wird. Er nimmt den Leser mit in das Geschehen, mit allen Sinnen, so dass man, wenn man es liest, förmlich sehen, hören, riechen kann, wie diese Stadt fällt. Lasst uns das mal gemeinsam beschreiben. Der Leser hört den Lärm, die Schlacht, sieht das Blut vergießen, die Kämpfe und erlebt die Plünderungen und die Verwüstung. Und eine Weltmacht, die plötzlich hilflos ist und bis in den letzten Winkel alles vernichtet wird. Ja, selbst das Klagen der Dienerin der Dienerin der Königin erwähnt er in seinem Buch, Kapitel 2, Vers 8. Und ihre Dienerinnen werden seufzen wie die Tauben und an ihre Brust schlagen. Und so sehen wir, und er beschreibt es, wie die Bewohner dieser Stadt fliehen. Wie ein Wasserstrom. Zur Zeit Noahs hatte die Stadt 120.000 Einwohner gehabt. Jetzt dürften es womöglich mehr gewesen sein. Und alle, als die Stadtmauern fielen und die Feinde einbrachen, wollten die Stadt verlassen. Sie fühlten sich sonst immer in der Stadt sicher. Sie hingen an ihren Hab und Gut, an ihren Häusern. Niemals hätten sie die verlassen wollen. Aber jetzt flieht alles. Und wir lesen es in Kapitel 2, Vers 9. Denn Ninive ist von jeher wie ein Teich voll Wasser. Aber jetzt fliehen sie. Bleibt stehen. Aber da wird niemand umkehren. Und dann beschreibt er die Plünderung, wie die Soldaten einmarschierten und all das Gold, was die Assyrer anderen geraubt haben, all das Silber. Man sieht es förmlich, wie die Soldaten da hineinströmen, alles an sich reißen und dann mit den Goldklumpen oder mit den Goldsachen und Silber aus der Stadt rennen. Und so lesen wir es in Vers 10. So raubt nun Silber, raubt Gold. Denn unendlich sind die Schätze und die Menge aller kostbaren Dinge. Und die Stadt, die so voller Menschen war, ist plötzlich über Nacht leer, verwüstet und verödet. Vers 11. Nun muss sie ganz leer, öde und beraubt werden, sodass ihr Herz verzagt, die Knie schlottern, alle Hüften zittern und alle Gesichter erbleichen. Die Menschen dieser Stadt, sie zittern. Man hört den Peitschenknall, das donnernde Rädergeräusch der anrückenden Soldaten. Kapitel 3, Vers 2. Da hört man die Peitschen knallen, die Räder rasseln, die Pferde jagen und die Wagen rollen. So eindrücklich beschreibt uns der Prophet das. Und die offenen Tore der Stadt, sie werden auch mit Feuer verzehrt, Kapitel 3, Vers 13. Und so wird die Stadt auch ein Raub des Feuers. Siehe, dein Volk wurde zu ängstlichen Frauen in deiner Mitte. Die Tore deines Landes sind in deinen Feinden geöffnet, sind deinen Feinden geöffnet und das Feuer fraß deine Riegel. Niemand wird deine Wunden mehr heilen, so lesen wir es in Vers 19 und den Schaden lindern. Assyrien, dieser mächtige Löwe, womit er verglichen wird, der seinen Raub immer in die Stadt Ninive holte und es mit seinen Jungen teilte, wurde zerstört. Seine Räuberhöhle wurde von Gott zerstört und die einst gefürchtete Macht, sie verschwand vollkommen. Und Gottes Macht, seine Größe, sie wird nur noch erhabener. Und so sehen wir, all das hatte der Prophet Nahum vorhergesagt. Das Bemerkenswerte daran ist, dass die Zerstörung, die Einnahme der Stadt Ninive geschichtlich sehr gut niedergeschrieben ist. Geschichtsschreiber bestätigen, in allen Einzelheiten, so ist das tatsächlich gewesen. Nur mit dem Unterschied, dass man es bei den Geschichtsschreibern nachträglich liest. Im Buch Nahum konnten die Menschen es schon vorher erfahren. Auch die Stadt Ninive hätte es vorher erfahren können, wenn sie nur daran geglaubt hätte. Archäologen bestätigen, so ist es tatsächlich gewesen. Bei all den Ausgrabungen fand man das genauso wieder, wie Nahum es viele Jahre vorhergesehen hatte. Das, liebe Geschwister, das ist echte Prophetie. Das ist Gottes Wirken, wo alles bis ins Kleinste sich erfüllt. Und so endet Assyrien mit einem großen Fall. Gott ist ein Feind, Gott ist ein Richter den Feinden und eine Zufluchtsstätte für sein Volk. Kein Gericht finden wir hier, keine Gerichtsbotschaft über Israel und Juda. Zu der Zeit existierte ja auch nur das kleine Südreich aus Juda, aus den Stamm Juda und Benjamin. Für sie wird diese Botschaft tatsächlich eine Tröstung gewesen sein, ein Trostbuch. Gott ist eine feste Zuflucht. Gott kennt die, die auf ihm vertrauen. Und so ist Nahum auch ein Trostbuch für das Volk Gottes gewesen. Wo findet denn Gottes Volk auch heute noch Trost? Finden wir nicht Trost in Gottes Wort? Finden wir nicht Trost in Gott? Ist er nicht auch unsere Zuflucht? Stellt euch einmal vor, der Prophet Nahum verkündet eine Botschaft, wo Assyrien auf den Höhepunkt seiner Macht war, wo das Südreich Juda so klein, so unscheinbar, so hilflos war. Gottes Volk, es brauchte Trost und Hoffnung. Und so sind es die Füße des Propheten, die eine frohe Botschaft verkündigen. Und wir finden in Nahum Kapitel 2 einen bemerkenswerten Vers, den wir ebenfalls unter Jesaja finden und den der Apostel Paulus aufgreift und an die Römer im Kapitel 10, Vers 15 richtet. Nahum Kapitel 2, Vers 1. Sieh, auf den Bergen kommen Füße eines Boten mit guter Nachricht, der Frieden verkündet. Feiere deine Feste, Juda, und erfülle deine Gelübde. Gott kennt die Seinen. Gott schützt sein Volk. Die Feinde, sie haben nicht das letzte Wort. Gott ist es, der die größte Weltmacht jener Zeit besiegte. Jesus Christus ist es, der die ganze finstere Macht, Satans Macht am Kreuz besiegt hatte. Und das, liebe Geschwister, das ist unser Trost. Darin dürfen wir uns immer wieder flüchten. Darauf dürfen wir uns besinnen. Wir sind nicht stark. Wir von uns aus können nichts verrichten. Doch Gott ist es, der über alles erhaben ist, der regiert, der uns durch Jesus Christus auch den Sieg gibt. Ist das nicht ein Trost, den wir haben dürfen? Über alle Feinde dürfen wir sagen, ist Gott erhaben. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 1 von Zacharias die Worte, Lukas Kapitel 1, Vers 68 bis 71, folgende Worte. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns ein Horn des Heils im Haus seines Dieners David aufgerichtet, wie er durch den Mund seiner heiligen Propheten seit alten Zeiten geredet hat, Rettung von unseren Feinden und von der Hand all derer, die uns hassen. Was für eine schöne Botschaft, die Zacharias aufgreift. Was für eine Botschaft, die Nahum verkündete und die in Erfüllung ging. Gottes Volk darf geborgen sein. Er, der Trost, die Tröstung aus Elkosch, den Ort, der uns nicht bekannt ist. Er rechnet mit dem lebendigen Gott. Und wisst ihr, der Gott Nahums, der so wunderbar wirkte, er wirkt auch heute noch. Und darauf dürfen wir uns stützen. Die Geschichte der Völker, die Geschicke aller Völker, sie liegt in Gottes Hand. Wir, jeder Einzelne persönlich von uns, seine Gemeinde, auch sie liegt in seiner Hand. Und das ist unser Trost. Gott sei Lob und Dank dafür. Amen.